Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
30 Jahre im Untergrund und dann dieser überraschende Fahndungserfolg vor einer Woche. Seit die 65-jährige Ex-Terroristin Daniela Klette in Berlin gefasst worden ist, spricht das Land wieder über die RAF. Die Feuilletons setzen und analysieren den Terror von links, aber auch von rechts. Die mutmaßliche NSU-Unterstützerin Susanne E. ist vor Gericht und die Bundesregierung plant sogar ein Dokumentationszentrum und ein Erinnerungsort für NSU-Opfer. Aber reicht ein solcher Ort oder müssten wir uns nicht an den unterschiedlichsten Tatorten an die Taten erinnern? Diese Frage stellt Stefan Rettig, Professor für Städtebau an der Uni Kassel, und er ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Stefan Rettig, an welche Orte denken Sie beziehungsweise an welche Terrorakte? Wir haben ja zum Beispiel in Berlin eine sogenannte Topografie des Terrors, der Ort, an dem die Gestapo und SS-Verbrechen beging. Sowas in der Art nur mehr so in die Gegenwart geholt?
Jein, also man muss mal sehen, dass Topografie des Terrors oder Reichsparteitagsgelände etc., das sind Orte des Staatsterrors. Die haben wir mittlerweile im kollektiven Erinnerungswert irgendwie aufgearbeitet. Die sind irgendwie sozusagen verankert. Was überhaupt nicht verankert ist, sind eben genau die Orte der terroristischen Gruppen, also wo die tätig waren, wo Morde begangen wurden beispielsweise.
Also zum Beispiel sowas wie die Wohnung von Beate Zschäpe oder von Daniela Klette, ja?
Ja, die Wohnung von Daniela Klette vielleicht jetzt nicht, ja, aber natürlich das Wohnhaus von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, was Zschäpe dann gesprengt hat nach den Selbstmorden, das ist natürlich schon so ein Ort, wenn es ihn noch gäbe, ist ja rückgebaut worden. Mhm. Und das ist genau eben das, was bei solchen Orten eben sehr schnell und sehr oft passiert, dass eben nichts mehr zurückbleibt, an was man eigentlich erinnern könnte.
Ja, und um welche Erinnerung geht es dann eigentlich? Die Erinnerung an die Täter oder die an die Opfer?
Na, ich denke, man muss an beides ran. Also wenn wir zum Beispiel mal an die RAF denken, da gibt es natürlich beispielsweise das Gefängnis, den Gefängnisturm in Stammheim oder das Gerichtsgebäude in Stammheim. Das Gerichtsgebäude wird gerade rückgebaut. Der Turm überlebt eigentlich nur, weil gerade Gefängnisnotstand ist und man ihn nicht nur nicht abtragen kann. Also das sind zum Beispiel Orte der Täter, aber es gibt natürlich auch Orte der Opfer. Wir alle kennen das Volksgefängnis von Hans-Martin Schleyer, die medialen Bilder, die durch die Republik gingen, aber niemand kennt das Haus in Erftstadt, ja, in dem er sozusagen mehrere Wochen gefangen gehalten wurde. Und das steht natürlich noch. Und das sind natürlich Orte, mit denen man an sowas auch erinnern und gedenken könnte. Mhm.
Aber Stefan Rettig, was interessiert Sie als Architekt und Stadtplaner daran?
Ja, mich interessiert ganz grundsätzlich die Frage, wie wir eigentlich über Architektur sozusagen auch Geschichtsschreibung machen können. Weil es ist ja so, dass irgendwann mal Zeitzeugen versterben, das bekommen wir jetzt mit beim Holocaust beispielsweise. Da gibt es eben die Lager, mit denen man sozusagen Erinnerungen wachrufen kann, aber eben nur teilweise. Aber sie sind immer noch ein besseres Medium als reine Schriftzeugnisse beispielsweise. Das heißt, wir können einfach mit Orten und mit Architektur Geschichte viel besser erläutern, erzählen und an die nächste Generation weitergeben als mit irgendwelchen anderen Medien.
Und in welcher Form wäre das dann? Also ich denke sofort an Häuser, in denen irgendwelche Schriftsteller zum Beispiel mal 4 Wochen Urlaub gemacht haben und dann sind da Plaketten dran und da ist es notiert. Also wäre es sozusagen nur eine Markierung oder wäre es auch etwas Größeres?
Ja, das muss man, glaube ich, von Ort zu Ort irgendwie sehen, wie man mit den Orten umgeht. Das kennen wir jetzt beispielsweise, also ich glaube, die Gebäude Staatsterrors können uns da einen Hinweis geben, wie geht man mit Hohenschönhausen um, wie geht man mit der Topografie des Terrors um, wie geht man mit der Runden Ecke in Leipzig um. Da gibt es ja schon Beispiele, das sind oftmals Museen drin oder andere Arten von Gedenkorte. Und das muss man dann eben von Ort zu Ort eben kontextuell dann überlegen und natürlich irgendwie auch lokal verhandeln. Mhm.
Sie beziehen sich in einem Text auf den Kunsthistoriker Norbert Huse, der so schon Ende der 1990er Jahre den Begriff der unbequemen Baudenkmale geprägt hat, also kein ganz neuer Gedanke, aber einer, der so eine andere Art des Erinnerns propagiert, wie Sie es ja eben auch schon erklärt haben. Was ist denn das für eine Art? Also da geht es ja dann nicht mehr um Ästhetik und sozusagen bauliche Schätze, sondern um Moral?
Ja, Moral würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, Husserl hat einfach sozusagen den Denkmalbegriff erweitert. Er hat gesagt, also wir alle wissen, dass wir über den Tag des Denkmals sehr viele Personenkreise ansprechen können. Die Leute gehen gerne in Schlösser, in andere Dinge. Und er meinte eben, man kann eigentlich Geschichte doch viel besser eigentlich eben mit diesen unbequemen Orten erzählen. Und man muss mal wirklich darauf hinweisen, Ende der 90er, als Husserl den Begriff geprägt hat, hat er sozusagen als Beispiele die Bauten des NS-Terrors genannt. Das war damals noch nicht eindeutig klar, dass wir die erhalten wollen. Man wollte die eigentlich immer noch irgendwie, ja, man hat noch überlegt, brauchen wir die wirklich, sie verkommen langsam, und sollten sie wirklich sanieren, das ist doch irgendwie nur dann Anlaufpunkt für Rechtsextreme und so weiter. Und genau, aber das ist der Punkt. Man muss einfach irgendwie die Erinnerung wachhalten und merkt es ja gerade mit der Radikalisierung, die wir gerade im Moment wieder erleben, dass es einfach wichtig wäre, wir hätten so eine Art andere Denkmaltopografie, was diese rechtsextremen oder linksextremen Gewalttaten angeht.
Was glauben Sie, welche Rolle spielt dann unser Voyeurismus, wenn wir solche Orte aufsuchen? Also gerade, weil Sie ja auch gesagt haben, an solchen Orten lässt sich Geschichte vielleicht besser erzählen.
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Ja. Ich nehme auch immer als Beispiel, was man auch Geschichte erzählen könnte, das Wohnhaus von Mohammed Atta in Hamburg-Harburg, ja, in dem die Anschläge von 9/11 vorbereitet wurden. Da gibt es so einen Voyeurismus. Also da gehen tatsächlich Leute, die nach Hamburg kommen, gehen dahin und suchen dieses Haus auf, um sozusagen so ein Stück Geschichte zu schnuppern. Das ist ein zweischneidiges Schwert, und deswegen muss es tatsächlich eben, gerade weil es um Gewalttaten und auch um die Angehörigen der Opfer geht, muss das lokal verhandelt werden. Aber ich denke trotzdem, wenn man beispielsweise einige der Kioske, an denen Gewalttaten oder Morde des NSU verübt wurden, wenn man die zu einem Denkmal erklären würde, ich glaube, das würde für alle Kioskbetreiber mit Migrationshintergrund eine unglaubliche Aufwertung sein, zu sagen, man vergisst uns nicht, und man vergisst auch nicht, dass sowas nicht wieder passieren darf.
Stefan Rettich, Professor für Städtebau an der Uni Kassel, über Tatorte der RAF, NSU und Naziterror, ein Plädoyer für sogenannte unbequeme Denkmale. Vielen Dank, Herr Rettich, für das Gespräch.
Danke, ebenso.